Die heutige Folge wird dir präsentiert vom Beber 2 Folgemilch. Übrigens mit neuer Rezeptur. Als dreifacher Vater kenne ich die Herausforderung. Wenn es bei deiner Frau oder Freundin mit dem Stillen nicht klappt, zu Komplikationen kommt oder ihr euch entscheidet, von Anfang an gar nicht zu stillen. In diesen Fällen möchtest du natürlich, dass dein Kind so gut wie möglich versorgt ist. Inhaltsstoffe und Rezepturen werden zur Hauptrolle. Schließlich geht es um dein Baby. Nachts mit deinem Baby auf dem Arm und schön das Fläschchen reichen. So konnte ich eine ganz andere Bindung zu meinem Kind aufbauen. Mir war bewusst, dass Stillen das Beste für das Baby ist, aber in diesem Fall brauchte ich Alternativen. Also recherchierte ich und bin oft bei Beber auf der Seite gelandet. Dort findest du übersichtlich viele Informationen zusammengestellt, nicht nur zur Folgemilch, auch Ratgeber und hilfreiche Tipps findest du dort. Sowie alle Informationen zur Forschung. Jetzt geht's los mit dem Podcast.
Audio Now. Daddy, bleib cool.
Die digitale Welt ist ein Teil dieser Welt. Deswegen bringt es heutzutage nichts, den Kindern den Umgang mit digitalen Medien zu verweigern. Zu Gast in dieser Folge ist Richard Gutjahr, Moderator, Journalist, Medienexperte und Blogger. Wir sprechen darüber, wie wir Eltern unseren Kindern den Umgang mit den Medien erleichtern und wie sie später davon auch profitieren können.
Papa la Pap.
Richard, erstmal schön, dass du in dieser ganzen stressigen Zeit, in der wir momentan alle unterwegs sind, auch in dieser Ungewissheit dir die Zeit freiräumen konntest, heute bei Papa la Papp Rede und Antwort zu stehen.
Ja, danke für die Einladung, Gerrit.
Immer gerne. Wie schon gerade angesprochen, habe ich dich auf einem Event gesehen und war danach sehr inspiriert, bin auch direkt auf dich zugekommen und gesagt, Richard, wir müssen mal darüber im Podcast sprechen, weil andere Eltern, andere Jugendliche sicherlich auch da das Wissen, was du mir mit auf den Weg gegeben hast, gerne haben wollen. Du bist Journalist, Blogger und Moderator. Jetzt gehen wir mal speziell auf das Bloggen und auf den Journalismus ein. Wie erlebst du eigentlich als Journalist gerade diese Corona-Zeit und vor allen Dingen immer in Bezug auf die Digitalisierung?
Ja, das, was wir in den letzten Wochen, Monaten erlebt haben, kann man gar nicht anders bezeichnen als eine Art, wie soll man sagen, Teilchenbeschleuniger der Digitalisierung. Wir sind auf einmal mit Technologien konfrontiert, die wir vielleicht so am Rande mal miterlebt haben. Wahrscheinlich, wenn man vor einem halben Jahr Leute gefragt hätte, was ist Zoom, dann hätten die gesagt, irgendwie, weiß ich nicht was, ein Popsong aus den 80er Jahren, ne? Und das hat Zoom gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir das, was ohnehin passiert wäre, so über die fünf oder nächsten 10 Jahre vielleicht in Deutschland, jetzt binnen von kürzester Zeit an Entwicklungsschritten sozusagen vorgezogen haben. Das heißt also, ich glaube, dass der letzte Mensch, der bislang noch nur analog unterwegs war, mittlerweile also auch so seine Basic Skills sich antrainieren musste, um überhaupt noch, weiß ich nicht, was seiner Arbeit nachgehen zu können.
Die Chancen, die daraus entstehen, überwiegen eher den Nachteilen.
Absolut, weil ich glaube tatsächlich, es wäre sowieso gekommen. Das heißt also, es ist im Grunde genommen gut, dass wir jetzt alle gezwungen waren, sozusagen uns digital aufzurüsten, dass wir digital einfach jetzt auch ein paar Eigenschaften, ein paar Techniken erlernt haben, die wir in der Zukunft sowieso gebraucht haben. Und insofern sehe ich in dieser Krise auch tatsächlich eine gigantische Chance. Und ich glaube, viele Leute haben die auch genutzt.
Jetzt werden gerade in dieser Krise viele Buzzwords getrieben, wie Homeschooling, dass die Eltern da eine entscheidende Rolle übernehmen sollen bei ihren Kindern, aber auch das ganze Bildungssystem auf dem Prüfstand steht. Wie weit sind wir eigentlich in der Digitalisierung? Du beschäftigst dich da schon länger mit, hältst auch Vorträge auf Kongressen, bist politisch da auch sehr aktiv. Wie betrachtest du das aus der Ferne? Und du hast ja selber auch Kinder. Wie ist das da bei dir eingeschlagen?
Also politisch aktiv bin ich jetzt nicht parteipolitisch, sondern gesellschaftspolitisch, weil ich glaube tatsächlich, dass das natürlich eine Gesamtverantwortung ist von uns allen, also eine gesellschaftliche Verantwortung, auch von den Parteien natürlich, aber ich glaube, das geht weit darüber hinaus. Ich denke tatsächlich, dass wir gerade so etwas wie einen digitalen Stresstest durchleben. Das heißt also, das, was wir vielleicht vor 10, 12 Jahren mit der Bankenkrise erlebt haben, wo dann wir ökonomisch irgendwie in die Schieflage geraten sind, dass wir uns jetzt klar geworden sind durch die letzten Wochen und Monaten, wo liegen denn eigentlich sozusagen die Schwachstellen, die wir in unserer Gesellschaft spüren. Und die sieht man ja ganz klar, gerade auch bei der Bildung. Die Leute, die zu Hause jetzt ihre Kinder in Homeschooling sozusagen unterrichten müssen, die zum allerersten Mal vielleicht sogar irgendwie eine digitale Gruppe aufmachen müssen, ne? Und dann kommen dann die Eltern gleich oder die Lehrer und sagen, ja, aber was ist mit dem Datenschutz? All diese Fragen ploppen jetzt auf einmal auf. Da haben wir uns jahrelang so ein bisschen drumherum gedrückt. Ging ja auch so irgendwie. Und jetzt auf einmal hingen wir an dieser digitalen Infrastruktur dran, die unser Leben im Grunde genommen ja schon lange definiert. Und jetzt ist sichtbar geworden, wie so ein Färbetest von Blendax Antibellag, wo sozusagen das Karies in unserer Gesellschaft lauert und wo wir ganz schnell einfach nachrüsten müssen, wie so ein Smartphone. Wir brauchen quasi selber so ein Systemupdate für unser eigenes Leben, um zu sehen, wie werden wir zukunftssicher.
Jetzt kommt immer wieder genau diese Frage, was du schon angesprochen hast. Wie stehen wir eigentlich auch im internationalen Vergleich? Weil das einerseits natürlich auch unseren Bildungsstand absichert. Hast du da Einblicke in Statistiken oder Zahlen? Ich habe irgendwo mal eine gesehen, dass Österreich, Schweiz uns schon davongerannt sind und andere Länder auch weit voraus, weil der Zugang zu digitalen Medien in den Haushalten gar nicht so häufig vorkommt, wie es eigentlich gedacht ist.
Ja, die häufigsten Smartphone-Nutzer zum Beispiel leben, man mag es gar nicht glauben, in Italien. Ja, ich glaube, da kommen mittlerweile fast schon 2 Smartphones auf eine lebende Person. Und die Nutzung ist auch entsprechend. Aber es kommt immer auf die Statistik an, die man also gerade bemüht. Na, also wenn wir zum Beispiel auf unsere Breitbandversorgung gucken, dann liegt Deutschland tatsächlich ganz unten abgeschlagen, irgendwo zwischen Usbekistan und Bolivien tatsächlich. Und ist kein Witz übrigens. Das heißt also, wir haben es uns in unserer, wie soll man sagen, Wirtschaftswunderbubble sehr lange, vielleicht zu lange gemütlich gemacht und haben verkannt, dass also tatsächlich mittlerweile Wirtschaftszweige links und rechts von uns gewachsen sind, in der wir so gut wie gar nichts zu melden haben. Das einzige wirkliche Vorzeigeunternehmen, das wir weltweit also im digitalen Raum haben, ist SAP. Und das ist mittlerweile, täuscht mich, ich glaube 40 Jahre alt. Lass es 30 sein, aber ich glaube, es eher sind 40. Das heißt, seitdem haben wir nichts mehr auf die Kette gebracht. Und was das dann tatsächlich, wie schnell man da abgehängt werden kann, das sieht man ja auch in der Automobilindustrie gerade, wo VW gerade es einfach nicht fertigbringt, sein erstes großes Elektroauto auf den Markt zu bringen, weil die Software einfach nicht funktioniert. Das heißt, die haben also zwar sehr schön die Motoren und die Reifen und die Räder alle zusammengeschraubt, das können wir, aber in der Software tatsächlich haben wir einen riesen Defizit. Und das macht sich jetzt immer mehr bemerkbar, auch in den Disziplinen, wo wir früher noch führend oder heute sogar noch führend sind. Morgen und übermorgen ist die Konkurrenz ganz klar eine andere. Und ob wir dann noch diese Wertschöpfung schaffen, die dann 80 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ernährt, das wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, wir sind schon auf dem Weg in die Mittelklasse.
Wenn wir jetzt in der Mittelklasse stehen, und wir betrachten so ein bisschen das Familienleben und die digitale Nutzung im Familienleben. Da wird ja viel diskutiert. Einerseits, die Kinder sollen nicht zu viel digitale Medien nutzen. Darüber könnte Hyperaktivitäten entstehen, Konzentrationsschwäche wird vielen attestiert, dadurch, dass viele Mediennutzung in den Haushalten stattfindet. Hast du so eine Dosierungsformel wie Eltern, weil darauf möchte ich jetzt speziell mal eingehen, wie Eltern im Haushalt Mediennutzung einfließen lassen können? Du hast schon relativ früh den Zugang zur Digitalisierung für dich gewählt.
Also wie alles muss man im Leben, sollte man natürlich Dinge immer in Maßen konsumieren. Na, zu viel essen, zu viel trinken, aber zu wenig ist natürlich auch schlecht. Auch das Falsche sozusagen, was man isst, also was man sich dann auf dem iPad zum Beispiel dann anschaut, ist entscheidend. Aber ich möchte da nicht so dogmatisch vorgehen, sondern tatsächlich einfach sagen, die digitale Welt ist ein Teil auch von der analogen Welt. Na, man kann das ja nicht mehr trennen voneinander. Und deshalb glaube ich, bringt es nichts, wenn man da irgendwie Agnostiker ist und sagt irgendwie, nee, also meine Kinder dürfen erst mit 18 irgendwie ein Smartphone haben. Die müssen ja in dieser neuen Lebenswirklichkeit irgendwie bestehen. Und ich glaube, vergleichs mit dem Verkehrsunterricht, es bringt ja nicht sozusagen den Kindern und den Autos und Fahrräder und Straßenverkehr irgendwie vorzuenthalten und dann mit 18 sagen, so, jetzt bist du reif für die Straße. Bist du nicht. Wir machen es ja auch mit den Kindern, dass wir also mit denen gemeinsam den Schulweg abgehen. Es gibt Verkehrserziehung im Unterricht, komischerweise, aber mit einem der gefährlichsten, wie soll man sagen, auch Waffen, die wir in die Hand gedrückt bekommen haben, nämlich Smartphones. Da gibt es keine Anleitung, da gibt es kein Handbuch, da gibt es keinen Unterricht, da gibt es keinen Führerschein, da gibt es nichts. Und deswegen glaube ich, müssen wir hier, wenn die staatlichen Stellen oder auch die Bildungsstellen sozusagen noch nicht so weit sind, müssen wir halt als Eltern dagegen steuern und sagen, pass auf, ist vielleicht ein bisschen früh, aber lieber du lernst es von mir, als dass du es irgendwie gar nicht lernst und dann irgendwann mal tatsächlich mit deinem Gerät ein riesen Super-GAU auslöst oder einem erliegst, den du nie beigebracht bekommen hast, wo du die Gefahr erst hinterher begriffen hast, als es schon zu spät war.
Wie bist du denn bei deinen Kindern damals vorgegangen?
Was lachen. Also meine älteste Tochter, die sitzt hier nebenan im Raum und macht gerade ihre Online-Konferenz tatsächlich. Das heißt also, die lebt mittlerweile auch schon, arbeitet mittlerweile auch schon tatsächlich im Netz und fürs Netz, arbeitet für eine große amerikanische Softwarefirma oder Plattform sogar. Das heißt, die hat ihren Beruf sogar daraus gezogen später. Wie bin ich damals mit ihr umgegangen? Ich habe ihr zu ihrem 10. Geburtstag einen Computer, einen dieser quietschbunten iMacs damals geschenkt. Das führte damals tatsächlich auch mit der Mutter zu einigen Diskussionen, weil sie gesagt hat, das ist unverantwortlich und jetzt stellst du ihr auch noch so einen Rechner ins Kinderzimmer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das sehr wohl begriffen, also sowohl die Angst und auch die, wie soll man sagen, Sorge, dass man damit das Kind dann an den Rechner und das Netz verliert. Bei uns war es aber dann umgekehrt. Ich habe sie dadurch befähigt, tatsächlich, das weiß ich heute, jetzt ist sie, wie gesagt, schon erwachsen, aber ich habe sie damit befähigt, sozusagen, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Sie hat von Tag 1 an angefangen, ihre Hausaufgaben und ihre für Referate irgendwelche Blätter zu layouten und Grafiken reinzumachen, Schaubilder zu integrieren und hatte dann immer so ein sehr, sehr schick gelayoutetes Handout, das sie dann also zu ihrem Referat dann in der Klasse verteilt hat. Und von da an ging es eigentlich aufwärts. Das heißt, sie hat früh gelernt, den Computer als Hilfsmittel, als Werkzeug zu benutzen. Und jetzt kommt etwas ganz Fantastisches. Ich glaube, sie hat auch dadurch ein Stück weit Selbstbewusstsein mit auf den Weg bekommen, dass ihr auch in ganz nicht technologischen Feldern geholfen hat, weil sie musste sich jetzt nicht von irgendwelchen Jungs erklären lassen, wie sie da irgendeine Software installiert oder wie sie irgendwie ihre Festplatte formatiert, sondern das konnte sie dann selber. Und diese Form von Selbstbefähigung und auch Selbstbewusstsein einfach, gerade für junge Mädchen, dient natürlich dann auch als Muster für andere Felder, die mit Technologie vielleicht gar nichts zu tun haben.
Also im Nachgang würdest du anderen Eltern auch raten, es so einzusetzen, dass es ein Hilfsmittel, ein Werkzeug ist und nicht blanko, du kannst damit spielen und machen, was du willst.
Beides. Ich meine, das Spielen gehört ja schon seit jeher zu unserem, ich meine, wir lernen durch Spiele. Ne? Ja. Also manchmal muss man auch einfach, wie soll man sagen, auch einfach Dinge ausprobieren und einfach auch mal Blödsinn machen, der jetzt nicht immer so helikoptereltern-technisch irgendwie auf irgendeine, weiß ich nicht was, damit, das wird ihr erstes Startup und da knüpft sie Beziehungen, mit denen sie dann später irgendwelche. Nein, manchmal muss Spielen einfach auch nur Spielen sein dürfen. Ne? Das jetzt nicht zielgerichtet, sondern einfach nur Trial and Error ist. Und natürlich verbrennt man sich da ab und zu auch mal die Pfoten. Und gerade im digitalen Raum kann man ja auch wahnsinnig viele Fehler machen. Aber ein Stück weit muss man die auch machen. Die berühmte Herdplatte tatsächlich, an die wir alle mal langen müssen, um es uns dann hoffentlich zu merken, in einem Fall, wenn es dann wirklich um was geht und auf was ankommt und wenn dann sozusagen die Herdplatte sehr viel größer und vielleicht sogar existenzieller wird. Das heißt, lieber mal, ne, fail fast heißt ja auch so eines dieser Mantras aus dem Silicon Valley, dass man Fehler früh machen sollte, wenn es halt noch um nichts geht.
Es ist ja nicht überall zu Hause möglich, ein Tablet liegen zu haben. Der Zugang zu den Medien für die Kinder. Wie würdest du das für dich auslegen? Ist der richtige Schritt auch von der politischen, von dem Bildungsauftrag her, dass das mehr in Schulen einkehrt, dass wir da viel zu wenig machen? Ich erinnere mich nämlich im Vortrag, den du vorgestellt hattest mit Israel, dass die Kinder dort in den Schulen 2 Stunden iPad-Unterricht hatten, beziehungsweise Tablet-Unterricht, und sind dann in die Natur gefahren und haben dort das ein oder andere dann an der Natur erlernt. Und dann, also dieser Mix zwischen Digitalität und Natur. Du hast es selber miterlebt. Sollte sowas vielleicht auch viel mehr bei uns einkehren in den Schulunterricht?
Ja, ich finde das wirklich interessant. Ich habe also jüngere Kinder, die in Israel zur Schule gehen, und wir sind jetzt durch den Lockdown leider weit voneinander getrennt, aber das holen wir dann hoffentlich sehr, sehr bald alles wieder nach. Unsere Kinder haben dort einen Unterricht, der, wie soll man sagen, so, wie ich finde, das Beste aus beiden Welten verkörpert. Also klassischer preußischer Klassenzimmerunterricht, ja, also auch mit strengen Noten und allem, was dazugehört. Aber umgekehrt auch so ein bisschen Montessori, wo man tatsächlich in die Natur rausfährt, auf den Bauernhof, die Schweine füttert oder Pflanzen anpflanzt und sich richtig dreckig macht. Und zwischen diesen, wie soll man sagen, auch ne, technologischen Dingen, die dort zum Einsatz kommen, also es gibt für alle Laptops, die werden dann auf so einem Wagen reingefahren und dann kann sich jeder eins nehmen, das ist immer aufgeladen und immer so, dass man gleich damit arbeiten kann. Oder es gibt eben auch iPads, mit denen man dann eben irgendwelche Lernprogramme dann bedient. Und so diese, wie soll man sagen, dieser Zugang zu beiden Welten, ne? Und wenn man dann eben eine Stunde iPad hatte oder sowas, dann hat man danach eine Stunde Yoga. Ja, also, oder ein Unterrichtsfach steht tatsächlich wirklich von der ersten Klasse an fest im Lehrplan, ist einmal in der Woche ein Schulfach mit dem Titel Gefühle. Hm. Ne? Und ich finde so diese, wie soll man sagen, nicht diese Gleichmachung und dieses so hier ein bisschen, da ein bisschen, sondern also noch technischer als bei uns und umgekehrt aber noch mehr Natur und noch mehr, wie soll man sagen, Humanismus und Menschlichkeit auf der anderen Seite. So diese beiden Extreme finde ich grandios, weil ich glaube, wenn man zu viel einfach nur so Unterrichtsstoff nach Lehrbuch macht und nach irgendwelchen, weiß ich nicht was, theoretischen Dingen, dann verhaftet das auch in den Kindern weniger. Dann können die damit vielleicht intellektuell das umsetzen, aber ich glaube, sie leben es nicht, sie verstehen es nicht wirklich, sondern sie lernen es dann brav auswendig. Und da sehe ich einen ganz eindeutigen, also ganz klaren Unterschied zwischen meiner Tochter, die ich hier in Deutschland großgezogen habe, und meinen Kindern, die ich in Israel jetzt großziehe.
Die Unterschiede, wie kannst du die verdeutlichen?
Naja, sie sind neugieriger, sie sind wissbegieriger, sind praktisch auch begabter. Das heißt, sie können dann Dinge auch sofort umsetzen. Und das ist nicht nur so ein, wie soll man sagen, so ein intellektuellen. Ich glaube, wir machen uns die Welt auch immer dadurch zu schwer, dass wir halt alles irgendwie so problematisieren und zu intellektuell angehen. Und wir debattieren, verlieren uns immer in irgendwelchen Debatten, während andere Länder einfach so einen pragmatischeren Ansatz haben, ne? Und einfach ausprobieren, einfach machen. Und dann lernt man halt. Ich sag nicht, dass sozusagen dieses Trial-and-Error-Prinzip aus den USA oder erst schießen, dann denken, dass das unbedingt die bessere Herangehensweise ist, das nicht. Aber ich glaube, wir könnten, glaube ich, auch sehr viel mehr Erfahrungsunterricht machen und weniger Theorie.
Das brauchen wir aber nicht zwangsläufig nur auf die Schule abwälzen. Das kann man ja auch schon zu Hause einkehren lassen.
Ja, wir müssen es sogar, glaube ich, auch. Also ich glaube, was uns diese Krise jetzt auch hier gelehrt hat, ist tatsächlich, dass uns das Ganze theoretisieren und wie müsste man jetzt mit Datenschutz umgehen und wie müsste man, es ist ganz wichtig, ich bin ein großer Datenschutzverfechter, ja, und ich benutze auch WhatsApp aus Prinzip tatsächlich nicht, weil das mehr oder weniger wie Verschicken von Postkarten ist und jeder kann mitlesen. Nur das Problem ist tatsächlich, irgendwann mal ist auch wirklich gut mit dem Problematisieren und irgendwann mal muss man auch anfangen, einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Und da habe ich das Gefühl, tun wir uns gerade hier in Deutschland mit diesen ganzen Institutionen einfach viel zu schwer, da überhaupt mal richtig in die Puschen zu kommen.
Ja, also ich gehe gerade so gedanklich meinen Weg ab, wenn ich jetzt so meine Kinder bald in die Schule entlasse oder wenn die in die Schule kommen, dass man da natürlich am Wochenende vielleicht auch genau diese 2 Baustellen, die du gerade beschrieben hast, oder diese 2 Schnittstellen, Natur einerseits mit Digitalität zu verbinden, dass das schon ein gutes Mittel werden kann, um bewusst diese 2 Welten auch darzustellen. Die arbeiten ja nicht gegeneinander, sondern die müssen ja zwangsläufig miteinander arbeiten. Sonst kriegt man das ja nie richtig verankert in diesen kleinen Köpfen.
Ja, man, ich kann ein gutes Beispiel, was mir wirklich großen Mut macht, ne? Also ich will jetzt nicht nur mit lästern und das deutsche Schulsystem und so weiter, ganz, ganz überhaupt nicht. Wir haben wirklich ein klassisches Bildungssystem. Wenn man gerade auch andere Länder vergleicht, dann können wir wirklich sehr, sehr froh sein, dass wir hier einfach gute, wirklich gute Standards haben und nicht wie in den USA einfach ein Gefälle zwischen, wer kann sich überhaupt leisten, sein Kind auf die Uni zu schicken, und wenn auf die Uni, dann muss es eine Elite-Uni sein und du zahlst die Schulden sozusagen dein ganzes Leben wieder zurück, die du dadurch machst. Ich glaube, wir haben wirklich eine gute Chance, wir haben eine gute Ausgangssituation in Deutschland, aber ich glaube, wir können jetzt und müssen jetzt tatsächlich einen Gang höher schalten und einfach wirklich klar werden, dass unsere Kinder und das Glück und die Zukunftschancen unserer Kinder gerade auf dem Spiel stehen. Wenn wir jetzt noch 10 Jahre weiter diesen preußischen Klassenzimmerunterricht machen und digitale Welt sozusagen irgendwie so bleibt dann allein den Eltern überlassen oder sowas, dann glaube ich, werden wir eine ganze Generation in die Arbeitslosigkeit erziehen. Und man sieht es ja immer leider erst immer 20 Jahre später, was man irgendwann mal versäumt hat. Und deswegen glaube ich, sollten wir jetzt hier wirklich einen Turbo einschalten. Wir haben es jetzt mit Corona tatsächlich, ne? Also der Klassenzimmerunterricht plötzlich per Webkonferenz. Und da dürfen wir jetzt nicht nachlassen, sondern jetzt sollten wir tatsächlich genau da weitermachen. Auch wenn die Krise vorbei ist, wenn wir wieder zurück in die Klassenzimmer alle gehen, glaube ich, sollten wir trotzdem noch so tun, als gäbe es Corona noch, und die Tools, die wir jetzt kennenlernen durften, weiterdenken, weiter ausarbeiten, vielleicht auch eine gesamtdeutsche Schulcloud endlich einrichten, weil viele Lehrerinnen und Lehrer stehen natürlich komplett nackt da, weil sie nicht wissen, ja, was darf ich denn datenschutztechnisch eigentlich, wo darf ich denn die Namen meiner Schülerinnen und Schüler überhaupt speichern, darf ich denn Arbeitsblätter jetzt auch digital, darf ich die per WhatsApp verschicken? Sicher nicht. Aber es gibt keine Alternative. Also sind wir dazu gezwungen, tatsächlich mit den Firmen und mit den Mitteln, die es gerade gibt, zu hantieren und zu arbeiten. Also da gibt es eine wahnsinnige, wie soll man sagen, ein babylonisches Sprachgewirr, sondern sogar zwischen einzelnen Schulen innerhalb des föderalen Systems. Also da ist dann plötzlich, ne, die eine Schule habe ich von Lehrern erzählen lassen, weil ich auch oft vom Lehrerverband spreche, und die sagen dann, wir haben eine Komplettausstattung mit allen Geräten. Ja, also da, wirklich ein Traum. Wir haben iPads für jeden Schüler und wir haben einen Computer und wir haben die und die Möglichkeiten. Aber wir haben nur eine halbe Lehrkraft, die einen halben Tag pro Woche sozusagen die ganzen Geräte warten kann oder die Netzwerke irgendwie konfigurieren kann. Und wenn da mal ein Gerät kaputt ist und so weiter, dann kann das nicht ersetzt werden, weil sich niemand drum kümmern kann, das einzuschicken und. Also ne, wir haben einen Hausmeister für die Gebäude, aber wir haben keinerlei digitale Infrastruktur oder Hausmeister für die Netzwerke, die ja natürlich auch gepflegt und betreut werden müssen. Und das sind so, wir merken jetzt tatsächlich, was für riesige Herausforderungen noch vor uns liegen.
Kurze Unterbrechung und danke, dass du bis hierhin den Podcast gehört hast. Der Sponsor dieser heutigen Podcast-Folge ist Beba Folgemilch. Wusstest du, dass Beba eine neue Rezeptur hat? Die neue Rezeptur der Beba 2 ist übrigens mit HMO angereichert. Das sind die einzigartigen Bausteine, die normalerweise nur in der Muttermilch vorkommen. Und noch was, Beba hat ein neues Verpackungsdesign. Das erkennt man unter anderem an dem blauen Sticker. Neue Generation. Dieser ist auf der Vorderseite der Dose. Stillen ist natürlich das Beste für dein Baby, aber wenn es nicht klappt oder die Mutter nicht stillen möchte, ist es gut, sich über Alternativen zu informieren. Aber jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jetzt wälzen wir das gerade ein bisschen auf die Schulen ab. Aber die Eltern können ja zu Hause schon direkt loslegen. Man muss ja jetzt nicht 20 Jahre oder 10 Jahre warten, in der Hoffnung, dass dann endlich das geschafft ist, was du gerade umschrieben hast. Wie können denn jetzt Eltern konkret aktiv werden, mit ihren Kindern ins digitale Zeitalter noch mehr einzutauchen?
Also ich würde definitiv die Eltern als Botschafter verstehen, tatsächlich für die digitale Zukunft ihrer Kinder. Will heißen, wenn es also so um Fragen geht wie, ne, machen wir eine WhatsApp-Gruppe für unsere Schulklasse oder so etwas, dass man da nicht gleich wieder Datenschutz schreit, sondern sagt, na gut, irgendwie müssen wir uns vernetzen, wenn es dann schneller geht. Gleichwohl aber natürlich auch so Dinge wie Datenschutz, ne? Ich habe es ja selber gesagt, ich nutze aus Prinzip kein WhatsApp. Also das heißt, ich kann diese Sorgen schon verstehen, aber dann einfach mal eine Abwägung machen, zu sagen, bis der Staat, bis die das hinkriegen, müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und dann eben auf solche Dinge einfach erstmal pfeifen und sagen, okay, das machen wir dann hinterher. dass wir die Lehrer dazu ertüchtigen oder ermuntern, tatsächlich auch mit digitalen Tools zu arbeiten, dass wir die Kinder auch persönlich darin unterstützen und anfeuern zu sagen, na, möchtest du nicht noch irgendwie, keine Ahnung, Python oder weiß nicht was, andere Programmiersprache nebenbei noch lernen. Für mich sind Programmiersprachen so was wie das, was für mich Latein war. Ich habe 5 Jahre lang Latein, kann mir heute nicht mal eine Pizza damit bestellen. Aber es war trotzdem, und ich begreife, es war trotzdem gut, dass ich zumindest mal die Struktur dieser Sprache mir erarbeiten musste. Und die hat mir natürlich für ganz viele Transferaufgaben in meinem späteren Leben geholfen. Das heißt, ich will gar nicht, dass jeder und jede irgendwie Programmierer später werden muss, auch wenn das wahrscheinlich die beste Absicherung gegen Arbeitslosigkeit ist. Und heutzutage verdienen ja Programmierer das Doppelte oder das Dreifache wie Durchschnittsbürger. Aber mal jetzt von der Karriere und vom Geld mal abgesehen, alleine zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich ein Algorithmus, ne? Oder wie funktioniert eine Suchmaschine? Was passiert da im Hintergrund, wenn ich hier was eintippe? Warum kriegt mein Nachbar ein anderes Ergebnis auf seine Seite gespielt, wenn er den gleichen Begriff googelt wie ich? All solche Dinge, diese Blackbox Internet sozusagen, sich zu entschlüsseln, zu begreifbar zu machen, auch die Verantwortung zu realisieren, die man hat, wenn man manche Einstellungen eben nicht berücksichtigt oder einfach irgendwie vorschnell irgendetwas twittert oder postet, was einem dann später um die Ohren fliegt. All diese Kulturtechnik Internet, sich ein Stück weit auch selber zu erarbeiten, das halte ich für die wichtigste Qualifikation, die man seinen Kindern mitgeben kann auf den Weg in unsere digitale Zukunft. Und da halte ich es eben für fatal, wenn wir wie Frankreich dann einfach sagen, absolutes Smartphone-Verbot in der Schule. Nee, die werden diese Geräte später noch mehr und noch intensiver nutzen. Ihre gesamte Karriere, auch ihr Privatleben basiert wahrscheinlich irgendwie auch an irgendeinem Netz. Dann lieber den verantwortungsvollen Umgang damit bei Zeiten beibringen, als sie später ins kalte Wasser zu schmeißen.
Bedeutet, verstehen, was überhaupt passiert, wenn ich Suchbegriffe und Co. eingebe. Ich erinnere mich an meinen Neffen, den habe ich über die Schulter geschaut, als er bei Google nach Sneakers gesucht hat. Und er hat direkt auf die erste Anzeige bzw. auf den ersten Suchtreffer geklickt, bis ich ihm dann gesagt habe, die ersten 5 Sachen sind zum Beispiel Anzeigen. Die bekommst du nur angezeigt, weil darauf wiederum Werbung geschaltet ist. Und wenn du tiefer schaust, da bekommst du beispielsweise das Produkt auf einem anderen Weg kommuniziert, sicherer kommuniziert und. Das war sehr bezeichnend, weil in dem Augenblick habe ich erstmal gemerkt, wie selbstverständlich wir als Erwachsene das Internet nutzen und die jüngere Generation ein bisschen ahnungslos in dieses Messer reinläuft.
Du sagst es, Gerrit, aber ich würde gerne die Beobachtung, die du jetzt mit den Kindern gemacht hast, gerne noch erweitern auf das, was wir im Moment gerade auch in unserer Gesellschaft erleben. Wir sehen jetzt gerade, genau in diesen Wochen und Monaten erleben wir doch gerade, was passiert, wenn völlig unbedarfte Menschen zum allerersten Mal auf das digitale Netz treffen und dann plötzlich jedem Quacksalber, jedem Hetzer, jedem Verschwörungstheoretiker auf den Leim gehen, weil sie meinen, Stand im Internet wird schon stimmen. Ja. Das ist keine Handlungsempfehlung. Das ist Gift für unsere Gesellschaft und das kann uns auseinanderbringen. Das kann zu Kriegen führen, wie wir das jetzt auch in den USA gerade erleben, regelrechten Bürgerkriegen. Und das ist tatsächlich auch der Beschleunigung und der Verstärkung durch das Netz auch ein Stück weit zu verdanken, dass gerade diese Wut und dieser Hass in unserer Gesellschaft so grassieren. Weil Menschen, die völlig unbedarft sind, die vielleicht nicht, so man sagen, so diese Medienerfahrung haben, die du hast, die ich habe, die viele deiner Hörer haben, die nehmen alles für bare Münze, was sie im Netz finden. Es ist kein Zufall, dass heute 30 Jahre nach Gründung des World Wide Webs, dass heute mehr Menschen glauben, dass die Erde flach ist als vorher. Ne? Also diese Wissensmaschine Internet, es ist das größte Geschenk, das man sich nur vorstellen kann. Ich bin so froh, dass wir in dieses Zeitalter reingeboren worden sind. Aber mit diesem Geschenk verbunden ist eben auch eine gewisse Verantwortung, die wir alle einfach haben. Und Informationen per se sind erstmal nicht gut und sind nicht schlecht, ist immer das, was wir draus machen. Genauso viel Wissen, wie wir sozusagen über diese Screens uns jetzt über Wikipedia und so weiter aneignen konnten, genauso viel Desinformation ist aber auch gleichzeitig in diesen Netzwerken. Und das voneinander zu trennen, müssen nicht nur Kinder lernen, sondern wie wir jetzt sehen, erwachsene Menschen und vor allem sehr viele ältere, weißhaarige Männer, habe ich das Gefühl, die sich da oft einfach auch so als Redensführer aufspielen, dann auf die Straße ziehen und ihren ganzen Hass und ihren Selbsthass dann meinen, also auf die Straße zu bringen.
Aus deinen journalistischen Erfahrungen, aus deinem Bloggertum heraus, abschließend in dieser Podcast-Folge, was würdest du jetzt den Eltern, die heute zuhören, raten, wie die mit Digitalisierung im Familienleben umgehen sollen?
Ich würde auf alle Fälle nicht die Politik des Verbotes versuchen, an meinen Kindern anzuwenden, sondern ich würde mit dem Ermöglichen arbeiten. Ne? To empower, das ist so ein Begriff, der im Amerikanischen, den kann man irgendwie schwer ins Deutsche übersetzen, befähigen vielleicht, ne? Die Kinder befähigen und nicht mit Verboten zu kommen. Und das bedeutet tatsächlich, diese Technologien und dieses Geschenk Internet mit offenen Armen zu empfangen und auch die Kinder sozusagen nicht versuchen wollen, davon irgendwie fernzuhalten, sondern sie zu befähigen, eben vernünftig mit diesen Technologien umzugehen. Das bedeutet, dass man mal zusammen mit denen googelt, denen dann erklärt, warum man das zu sehen bekommt und nicht das. Genauso wie du es vorher gesagt hast, das ist übrigens Werbung, die du hier übrigens siehst, da zahlt jemand dafür, dass das ganz oben steht. Und ein Stück weit einfach sie befähigt, quasi zwischen den Zeilen zu lesen. Und auch so Dinge wie, ne, warum glaubst du, ist dieser Knopf jetzt so grün und so groß in der Mitte und der andere Knopf, in dem, der ist eher so hellgrau auf weißem Grund, den übersieht man leicht. Warum machen die das? Ne? Und den Leuten einfach zu erzählen, dass auch das Design sozusagen schon manipuliert von diesen ganzen Versprechungsmaschinen wie Google, Facebook, TikTok zum Beispiel, macht wahnsinnig süchtig auch. Ne? Und zu erklären, ne, dieses ganze Ding ist so aufgebaut wie so eine Slotmaschine in Las Vegas. Die verführt einen tatsächlich immer, ne, dieses Scrollen, ne, noch ein Wisch und dann kommt wieder ein Stimulus, der dich wieder ein Stück weit tiefer in den Kaninchenbau zieht. Das sind so diese Geschichten, wo ich mir wünsche, dass Eltern einfach ganz offen mit ihren Kindern reden und versuchen, sich diese Welt vielleicht sogar gemeinsam zu erarbeiten. Weil, was ich von meinen Kindern beispielsweise lerne, und ich bin ja auch Jahrgang, also 73, das heißt also auch schon Ötzi sozusagen, was die digitale Welt angeht. Aber ich lerne zum Beispiel jetzt von meinem Sohn so Dinge wie Fortnite oder so Dinge eben wie TikTok funktioniert und aufgebaut ist. Und ich schaue mir das mit denen zusammen an, lass mir das zeigen und versuche mir sozusagen selber immer wieder neues Wissen anzutrainieren. Und um es vielleicht in einen knackigen Satz zu packen, ich glaube, wir müssen uns alle mehr als selbst als eine Art Smartphone begreifen, dass alle 6 Monate ja irgendwie immer so ein System-Update kriegt. Und ich glaube, genauso müssen wir in Zukunft auch an uns selber rangehen und sagen, wir müssen alle 6 Monate auch das, was wir glauben zu meinen oder zu wissen, sozusagen, ne, nicht alles wegschmeißen. Im Gegenteil, auch das gute alte Bücher lesen. Und ich lese meinen Kindern immer noch Geschichten vor. Wir stecken gerade in Alice im Wunderland. Also das heißt, das ist nicht alles verloren und unnötig, was wir da tun und gelernt haben, aber wir müssen es upgraden. Das heißt, wir müssen es sozusagen ergänzen, um eben zusätzliche Fähigkeiten, die nochmal on top kommen. Und ich glaube, wenn wir das eine tun, ohne das andere zu lassen, dann glaube ich, ist das Beste, was wir machen können. Das heißt, ne, nochmal auf die Schule zurückzukommen, ne, sowohl in die Natur gehen, aber eben auch gemeinsam Fortnite erkunden. Und warum macht das den Kindern so viel Spaß? Wie ist das, dieses Spiel aufgebaut, dass man möglichst lange da drin gefangen bleibt? Ne? Wie macht das abhängig? Das den Kindern zu erklären, was da für Kräfte im Hintergrund wirken, das ist das größte Geschenk, das wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können, sie zu empowern, sie zu befähigen, sie in die Lage überhaupt zu versetzen, eigene Entscheidungen treffen zu können und nicht die Entscheidungen, die irgendwelche Konzerne im Silicon Valley sozusagen für sie treffen, indem man sie einfach unmündig macht, indem man ihnen einfach ein Programm hinwirft und sagt, hier, drück auf den großen grünen Knopf. Das ist so ein bisschen wirklich wie Alice im Wunderland. Wir steigen immer tiefer in diesen Kaninchenbau hinab. Wir wissen überhaupt nicht, was ist noch wahr, was ist falsch, was ist oben, was ist unten, sind deine gefühlten Wahrheiten wertvoller als meine Fakten? Ich glaube, wir müssen den Kindern hier einfach Entscheidungshilfen anbieten und das können wir wirklich nur, wenn wir sie mit diesen Technologien vertraut machen und ihnen die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen, hinter diese blitzblanken Bildschirme zu gucken und ihnen zu zeigen, pass auf, das passiert, wenn du das da oben eintippst, ne? Das passiert im Untergrund, das passiert in dem Kaninchenbau sozusagen, wovon du keine Ahnung hast, was da in Wirklichkeit abgeht. Aber nochmal, wir Erwachsenen wissen es ja auch nicht. Das heißt, wir müssen uns alle gegenseitig updaten und das vermutlich bis an unser Lebensende. Ich glaube, wir werden nie ankommen.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Das war ein super schönes Schlusswort, Richard. Deshalb auf diesem Wege vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei Papa La Papp zu Gast zu sein. Wenn der ein oder andere noch weitere Fragen hat oder mit dir in den Dialog gehen möchte, wo kann der dich denn kontaktieren?
Ja, sehr gerne natürlich im Netz und zwar am besten über Twitter. Das ist @gutjahr, GUTJHR, wieder schlechte Monat. Oder eben auch bei Facebook oder Instagram unter meinem Namen Richard Gutjahr und dann findet ihr mich schon.
Perfekt. Dann würde ich sagen, genießt diese Zeit, die vor uns ist, zum Besten. Es ist nicht einfach, aber dennoch, wir machen das Beste raus, wie heute auch mit dieser Podcast-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr die natürlich abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes oder Audio Now. Hinterlasst auch einen Kommentar, das hilft uns, dieses Format besser zu bewerten. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt die Sterne, die ihr für diese Folge vergeben wollt. Seid offen und ehrlich, weil Ehrlichkeit währt wie immer am längsten. Richard, vielen Dank aus der Ferne. Wann geht's wieder Richtung Israel? Weißt du schon, wann du deine Kids wieder siehst?
Noch gibt es immer das Einreiseverbot leider, aber wir rechnen jeden Tag damit, dass die Grenzen wieder aufgehen und dass wir dann in diesem neuen Normalen, dass wir dann jetzt alle hoffentlich bald eintreten werden, dass wir da nicht nur zusammenfinden und nicht nur die Familie, sondern wir alle auch miteinander. Ich glaube, wir haben viel genug uns angeschrien. Ich glaube, wir sollten auch wieder lernen, eben ein bisschen empathischer zu sein und nicht nur über Zoom, sondern auch im wahren Leben, einfach freundlicher miteinander umzugehen.
Daddy, bleib cool. Yeah. Papa La Papp. Papa La Papp. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy, bleib cool. Daddy, bleib cool. Yeah. Papa La Papp. Papa La Papp.
Audio Now.